Liebe Schwestern und Brüder, das Wort Judas, schon der Name, löst in uns negative Emotionen aus. Judaskuss, Judasverrat. Der Name Judas Iskariot hat sich eingegraben, fast schon als Synonym für alles Boshafte. Dabei stammt der Name Judas von Juda, dem Stamm Juda, einem der großen Söhne Israels. Und Gott hatte gerade Juda die Zukunft verheißen, aus dem Hause Davids. Zur Zeit Jesu gab es noch einen Stamm Benjamin, einen Teil. Es gab die Leviten, aber es gab nur noch das Haus Juda, die Juden. Und das ist die eigentümliche Spannung. Warum lässt Gott zu, es gibt zwei Judasse bei den Jüngern? Später hat man den anderen mit dem Simon, mit dem zweiten Simon zusammengetan als Nothelfer für die, die ganz verzweifelt sind sozusagen, dass die nicht vergessen sind, weil er noch etwas von diesem Schmutz abbekommen hat, von diesem Iskariot. Aber ich möchte heute bei diesem Evangelium ganz bewusst auf Judas Iskariot schauen. Judas Iskariot, es gibt Gott sei Dank neuere Untersuchungen zu dieser Geschichte, ein sehr gutes Buch, der Freund Jesu von einem Jesuiten, das kann ich nur jedem empfehlen. Judas, der verzweifelte Mensch. Judas, der aufgrund einer falschen Option, die er getroffen hat, das Gute nicht mehr sehen kann, die Gnade nicht mehr wirken kann. Und Judas ist für mich ein Mahnzeichen. Wir können gute Absichten haben, gut sein wollen, aber wenn wir selber wissen, wie Gott die Welt zu erlösen hat, und wenn wir dann sozusagen alles um dieses Programm spinnen, wie Gott das zu tun hat, dann werden wir eingewickelt vom Bösen. Und das geschieht tatsächlich in einer Kommunion, die eigentlich fatal ist. Jesus gibt ihm dieses Stück Brot. Später sagt er zu den Jüngern, tut das zu meinem Gedächtnis. Und der Satan fährt in ihn. Was geschieht denn da? Paulus sagt später im Korintherbrief, ihr esst euch das Gericht, wenn ihr die Eucharistie sozusagen in falscher Haltung lebt. Um das zu verstehen, denken Sie mal drüber nach, gerade die Ehepaare über ihre Liebe, wie sie sich entdeckt haben, wie sie verliebt waren und wie sie innerlich mutig waren, diesen Schritt aufeinander zuzusagen, ich will mit dir mein Leben teilen, ich will dir treu sein. Wie gesagt, wenn die Schmetterlinge im Bauch sind, ist das leicht, wenn die Begeisterung da ist. Aber was passiert, wenn diese Schmetterlinge der Begeisterung ausgeflogen sind, wenn wir nicht bloß die Schokoladenseite des anderen erleben, sondern eben die kratzbürstige, die verletzende, die schwierige Seite? Dann wird es erst spannend. Wie halten wir zueinander? Und dann muss ich mich entscheiden, lebe ich von meinem Bild, dass ich mich von dir gemacht habe, dass du das Ja immer wieder erfüllst und dann beginnt genau diese gefährliche Situation. Wir sollen einander nicht lieben, weil wir einander nützlich sind. Wir lieben einander, weil wir liebenswert sind von Gott. Und wir lieben einander aber auch und gerade, weil wir gebrochen sind in unserer Schuld, in unseren Sünden. Und Ehepaare, die dann bloß noch Erziehungsmaßnahmen gegenseitig machen, aber das gilt auch für Eltern und Kinder. Das habe ich meiner Mama immer wieder gesagt. Wenn du bloß noch einen Erziehungskurs machst, ich bin aus der Schule, du weißt, ich bin schwer erziehbar und an bestimmten Punkten völlig nicht erziehbar. Das kriegt vielleicht nur die Mutter Gottes hin, aber nicht du. Nein, sich gegenseitig loszulassen in die Liebe hinein. Und das wird in diesem Evangelium auch deutlich. Nämlich mit Petrus, der andere Jünger, der ja gesagt hat, du bist der Fels. Wohin gehst du? Du kannst mir nicht folgen, wohin ich jetzt gehe. Jesus geht den Weg der Verherrlichung, auch das ist ein verrücktes Bild. Er geht in den Tod durch Verrat, aber er sagt, ab jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Jesus meint, Petrus meint natürlich, dass wahrscheinlich jetzt Jesus den Kampf gegen die Römer ausruft. Vielleicht hat das nicht anderes auch der Judas wollen, Jesus damit zu zwingen. Und sie wissen natürlich, kann uns das Leben kosten, aber wir geben alles her. Mein Leben will ich für dich hergeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, sagt dann Jesus zu ihm und bremst ihn. Amen, ich sage dir, Amen, zweimal. Noch ehe der Hahn krähen wird, hast du mich dreimal verleugnet. Petrus glaubt ihm das nicht. Er ist so von sich überzeugt. Er hat auch seine Idee. So läuft es hier. Und er läuft ins Leere. Voll ins Leere. In der Nacht, auch er ist der Nacht des Unglaubens, des Zweifels ausgeliefert. In der Nacht, bei beiden betont, ist diese Nacht, und das ist die Nacht der Seele. Da steht er dann da und eine Dienerin, in der Öffentlichkeit hätte er mit der gar nicht reden müssen, sagt dann, du gehörst doch auch zu denen, und dann verstrickt er sich tatsächlich in diese Verleugnungen. Ich kenne diesen Mann nicht, wird er später sagen. Und damit macht Johannes, das Johannesevangelium deutlich, im Abendmahl, im letzten Abendmahl zeigt sich, wie zerbrechlich wir sind. Und dass wir aufpassen müssen, wie wir mit Jesus unser Leben teilen. Wie wir diese Eucharistie empfangen als Danksagung, dass Jesus der Herr ist. Als Danksagung, dass er Herr auch und gerade in der Dunkelheit ist, in unseren Feinden, auch dem Feind in uns. Das ist ja nicht bloß der Feind um uns, sondern der Feind in uns, der sich oft blendend zeigt. Einer der Begriffe für den Teufel heißt Luzifer, Lichtträger. Der macht manchmal ein Lichtchen in uns an und sagt, guck, folg doch dem. Und ich mache deine Nacht hell. Du musst bloß diesem Lichtlein folgen. Und da geht es doch darum, das zu erkennen. Nein, der Herr, auch wenn ich manchmal Wege geführt werde, die ich nicht verstehe, ich übergebe sie ihm. Ich übergebe sie ihm. Dieser Dienstag der Karwoche macht uns innerlich, will uns erschüttern und deutlich machen, sei dir nicht zu sicher über dein Licht, über deine eigenen Erfolge, auch im Glauben. Sei demütig. Vertraue aber gleichzeitig auf den Herrn und bitte ihn, dass er dich erfüllt, dass er dein Licht ist. Und da komme ich nochmals zur Lesung von heute, das zweite Gottesknechtslied. Ich habe dich schon im Mutterschoß berufen. Und ich habe deinen Mund zu einem scharfen Schwert gemacht. Ein zweischneidiges Schwert ist das Wort Gottes. Es trennt die guten von den bösen Dingen. Und er machte mich zu einem spitzen Pfeil. Das heißt, die Propheten müssen manchmal den Finger in die Wunde legen. Auch wenn es weh tut, nicht um uns mehr zu stören, sondern zu sagen, pass auf, du wirst stolz, du überhebst dich über die anderen, du fühlst dich besser. Mein Recht, und das ist das Entscheidende, es ist immer wieder ein Thema, auch bei diesen Gottesknechtsliedern, weil wir Menschen ja Recht und Gerechtigkeit für uns suchen. Wer guckt nach unserem Recht? Da heißt es immer, mein Recht liegt beim Herrn. Und auch mein Lohn liegt beim Herrn. Ich muss mich nicht selber belohnen. So wurde ich am Ende von Gott geehrt und Gott war meine Stärke, nicht meine eigenen Erfolge, meine Trainings und was auch immer. Gott ist meine Stärke. Und die erweist uns oft und gerade auch in unserer Schwachheit. Und auch hier wieder diese universale Sendung. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist. Du wirst die Stämme Jakobs wieder aufrichten. Ja, Jesus richtet diese Kinder Israels, die Stämme Jakobs wieder auf. Auch Jehuda richtet er auf. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis ans Ende der Erde reicht. Und diese Erde nicht zerrissen wird, wie wir es zurzeit schmerzhaft erfahren, zwischen den Fronten. Zwischen denen, die sagen, das ist Licht, und die anderen sagen, das ist Licht und das ist Dunkelheit. Nein, wir müssen gemeinsam als Kinder Gottes, als Kinder dieser Erde auf den Vater schauen. Jesus, schenk uns diese innere Klarheit und führe uns mitten durch unsere Nächte, unsere Unsicherheiten mit dem Licht deiner Liebe. Und wenn diese Flamme noch so klein ist, führe uns diesen Weg. Amen.